Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst. Und ich lese uns zuerst den Predigttext aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper, das erste Kapitel, die Verse 12 bis 21. Da schreibt Paulus den Philippern: Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, dass die Lage, in der ich bin, nämlich seine Gefangenschaft, eher zur Förderung des Evangeliums geführt hat. Denn, dass ich meine Fesseln für Christus trage, ist dem ganzen Prätorium und bei allen übrigen offenbar geworden. Und viele Brüder haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht im Herrn gewonnen und sind umso kühner geworden, Gottes Wort ohne Scheu zu verkündigen. Einige predigen Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Die einen tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums berufen bin. Die anderen aber verkünden Christus aus Ehrgeiz und nicht lauter, denn sie möchten mir in meiner Gefangenschaft Kummer bereiten. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit? So freue ich mich darüber und will mich auch fernerhin freuen. Denn ich weiß, dass dies zu meinem Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. So wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern Christus frei und offen, wie immer, so auch jetzt, an meinem Leibe verherrlicht wird. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber am Leben bleibe, so dient es mir dazu, noch mehr Frucht zu schaffen. Darum weiß ich nicht, was ich wählen soll. Von beiden Seiten werde ich bedrängt. Ich sehne mich danach, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber um euretwillen ist es nötiger, dass ich weiterlebe. Jetzt habe ich noch ein klein wenig mehr gelesen, als vorgesehen war. Aber das ist okay. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Hier spricht ein Apostel, dem sein eigenes Leben anscheinend nicht mehr viel bedeutet. Er ist Gefangener und schreibt an seine besonders geliebte Gemeinde in Philippi. Er hatte zu dieser Gemeinde ein ganz besonderes Verhältnis. Wo er als Gefangener einsitzt, ist nicht eindeutig bekannt. Man vermutet in Ephesus. Ja, Paulus freut sich, dass seine Gefangenschaft sogar Ansporn ist, für andere umso mehr für den Glauben an Jesus einzutreten, teils aus Liebe und Treue zur Sache, teils aus falschem Ehrgeiz heraus. Aber all dies zählt nicht, auch nicht, dass er womöglich hingerichtet werden könnte. Er ist glücklich, wenn dadurch nur Gottes Sache weitergeht. Mir fällt dabei die Geschichte ein, die sich gerade auch in Philippi abgespielt hat, nämlich Paulus und sein Gefährte Silas werden verleumdet, böswillig verleumdet, dann schwer misshandelt und ins Gefängnis gesperrt. Die Füße werden in den Stock geschraubt und mitten in der Nacht fangen sie an zu beten und Gott zu loben. Und sie werden auf wundervolle Weise befreit. Zu einem solchen Paulus kann ich zunächst einmal nur staunend aufblicken. Und das entspricht wohl scheinbar auch den Worten Jesu, die wir vorhin gehört haben, wer sein Leben loslässt, andere Übersetzer schreiben sogar, wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es gewinnen und viel Frucht bringen und wird es bewahren zum ewigen Leben. Nun, wenn wir uns Paulus anschauen, es gehörte wohl zu seinem Wesen, dass er unglaublich viel arbeiten konnte, unglaublich viel Leid wegstecken konnte, dass er sich glühend einsetzen konnte für das, woran er glaubte und wofür er brannte. Ebenso glühend und fanatisch hatte er ja zuvor die Christen verfolgt. Möglicherweise war seine große Leidensbereitschaft auch ja, ein Abtragen, also der Versuch, seine große Schuld ein wenig abzutragen, also eine Art Wiedergutmachung an dem Leid, das er zuvor den Christen zugefügt hatte. Und ich habe mich dann, als ich diesen Text anschaute, gefragt, ja, wenn ich nun in seiner Lage wäre. Es ist völlig klar, dass es mir so nicht gegeben wäre, wie wir es bei Paulus sehen können. Aber fühlte Paulus sich selbst dann wirklich so souverän, so strahlend? Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, den großen Theologen und Widerständler im Dritten Reich, der in der Zeit seiner Einkerkerung und seiner bevorstehenden Hinrichtung in scheinbarer Souveränität und Überlegenheit durchlebte. In seinem erschütternden Bekenntnisgedicht »Wer bin ich?« schreibt er, »Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Das ist auch ein Loslassen. Ein Loslassen des eigenen Lebens, ein Loslassen der eigenen Schwachheit und Verzweiflung und zu sagen, und so wie ich bin, Gott, bin ich dein. Diese Worte sind mir viel näher als die des Apostels Paulus, die wir vorhin gehört haben. Aber ging es ihm vielleicht ähnlich? Schrieb er seinen geliebten Philippern vielleicht deshalb nicht von seinen inneren Kämpfen, weil er sie stärken und ermutigen wollte? Wir wissen es nicht und ich will auch keine Spekulationen darüber anstellen. Wir wissen aber auch, zum Beispiel aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, dass Paulus gegen sein eigenes Leid und seine eigene Schwäche angekämpft hat, als er von diesem Pfahl im Fleisch spricht. Ein Engel des Teufels, der ihn mit Fäusten schlägt, der ihn daran hindert, noch fleißiger, noch großartiger zu sein. Paulus rebelliert gegen seine Schwäche und muss sich dann doch darunter beugen und loslassen. Oder auch Jesus Jesus selbst wurde auch in seinen dunkelsten Stunden an seine Grenze gebracht. Ich glaube, es kommt für jeden der Tag, an dem er spürt, ich bin an meiner Grenze, ich kann nicht mehr. Aber dieses mein Leben loslassen oder gar dieses Leben, dieses mein Leben in dieser Welt hassen, ist das die Frömmigkeit, die Gott von mir, von uns erwartet? Sollen wir alles für Gott und nichts, aber auch nichts für uns selbst wollen? Ist das so gemeint? Geht das überhaupt? Paulus war sehr hart gegen sich selbst. In 1. Korinther 9 schreibt er: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, laufen alle, aber einer empfängt den Siegeskreis? Was mich an dieser Stelle ein bisschen erschreckt, ist, dass Glaube mit Leistungssport verglichen wird. Da merke ich, da sträubt sich in mir alles. Aber das sind Worte des Paulus. Aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, die Sportler, dass sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, aber nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ich gebe zu, das tut weh, wenn ich das lese. Und es tröstet mich, dass Paulus, wir werden darauf kommen, auch eine andere Seite hatte. Paulus neigte zu sehr, wie Jesus zuweilen auch, zu sehr kräftigen, sehr starken Aussagen, um eine bestimmte wichtige Sache klar zum Ausdruck zu bringen. Und an anderen Stellen äußerte er sich auch anders und relativierte das. Ja, aber die Geschichte des Christentums ist voll von Versuchen, absolut selbstlos zu sein und nur für Gott zu leben, so wie Paulus das hier beschreibt. Zum Beispiel in Mönchsorden, im Zölibat, in lebensgefährlichen Missionseinsätzen, die auch in Leid und Tod endeten. Ich selbst kenne viele Fromme, die ständig darum bemüht sind, demütig und selbstlos zu sein, dabei innerlich verkrampft sind, eigene Trägheit und Begehrlichkeit bekämpfen, quasi auf sich selbst einschlagen. Ich kenne nicht wenige, die darin im Burnout geendet sind. Ich selbst habe auch als junger Kerl gedacht, mein Verhältnis zu Jesus ist nur dann in Ordnung, wenn ich für ihn leide. Und habe deshalb dementsprechend bewusst, quasi extrem und provozierend als Christ gelebt. Aber nicht jeder kann so asketisch sein wie Paulus. Ich habe viele an dieser Haltung scheitern sehen. Wenn man mal überhaupt die Kirche anschaut, in ihrer Geschichte, wird allzu oft Selbstlosigkeit gepredigt und im krassen Gegensatz dazu stehen Prunksucht, Habgier und Herrschsucht der Kirche. Sexuelle Entsagung endet in Trunksucht oder in heimlichen Verstößen, ja gar in sexuellem Missbrauch, Schutzbefohlener. Grenzenlose Überforderung endet im Burnout. Nach außen demonstrierte Frömmigkeit und heimliche Selbstsucht hat auch Jesus damals schon immer wieder scharf angegriffen, die Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten, wie er das nannte. Und mein Eindruck ist, je vehementer die Selbstentsagung propagiert wird, desto mehr wuchern im Schatten Selbstsucht und Verlogenheit. Das ist wie eine Art Naturgesetz. Und da frage ich mich, will Gott das so haben, dass er erst einmal die Latte in schwindelnde Höhe legt, dass da nur ganz wenige drüber kommen und uns dann unsere Erbärmlichkeit vor Augen führen möchte? Welchen Sinn haben denn Forderungen, die die meisten Menschen gar nicht einhalten können? Oder machen wir da was falsch? Gibt es einen Weg dahin, dass alle so selbstlos ihren Glauben leben können wie Paulus oder auch wie Bonhoeffer, wenn sie nur richtig glauben würden? Ja, aber was ist das? Glaube jedenfalls, der nicht gelebt werden kann, ist doch letztlich unglaubwürdig für uns selbst und auch für diese Welt, die uns anschaut. Freilich ist unser Menschsein immer unvollkommen und die Barmherzigkeit mit Unvollkommenheit ist auch Vorbild und Ausdruck unseres Glaubens. Und doch muss es einen Weg geben, den wir wirklich gehen können. Ein Weg, der Gutes bewirkt, ein Weg, der Sinn und Erfüllung gibt, ohne uns zu überfordern. Wie sonst sollten wir die Worte Jesu verstehen aus Matthäus 11, Vers 28, folgende: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es gibt zwar Lasten zu tragen, aber sie sollen passend sein und sanft sein für uns, uns eben nicht überfordern. Und hier ist von Stärkung, von Sanftheit, von Ruhe, von Leichtigkeit die Rede. Wenn das nicht zu spüren ist, dann muss wohl etwas nicht stimmen. Der sanftmütige und demütige Gott will keine überforderten Nachfolger. Und wir Menschen sind verschieden. Jesus hinterließ uns Gleichnisse und Worte, die genau das beschreiben, zum Beispiel das Gleichnis von den Arbeitern in Weinberg oder das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Will ich jetzt hier nicht ausführen. Gleichnisse, die deutlich machen, dass Gott diese Verschiedenheit sieht und jedem von uns nur das abverlangt, was er auch tragen kann. Und die Bibel sagt uns eben nicht, dass wir immer nur entsagen und verzichten sollen. Auch Jesus übte nicht nur Verzicht, er war auch Genießer und er gönnte den anderen auch Genüsse und Befriedigung von Bedürfnissen. In Matthäus 11, Vers 18 sagt er selbst: Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. So sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer? Und wo jeder kennt das Wunder in Johannes Evangelium 2, als Jesus Wasser in Wein verwandelt, weil die Gäste nicht nur so halb angetrunken bleiben sollten, sondern sie sollten richtig zuschlagen können. Oder das Brotwunder, als 5000 Menschen gesättigt wurden. Jesus wollte die Fülle. Und die Fülle auch materieller Gaben war für ihn Zeichen für die Fülle der Liebe Gottes. Jesus stand und steht den menschlichen Bedürfnissen wohlwollend und mitfühlend gegenüber. Christlicher Glaube ist keine Entsagungs- und Leidensideologie. Selbstentsagung, Selbstverleugnung sind kein starres Prinzip, sind nicht in Beton gegossen. Übrigens, auch Paulus, jetzt kommt die Relativierung, auch Paulus war Genießer. In Philipper 4, Vers 12 schreibt er: Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein und hungern, beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ja, Paulus hatte zuweilen auch Spaß daran, sich verwöhnen zu lassen. Das konnte er auch. Wonach richtet sich denn nun, ob wir und wie wir einerseits selbstlos dienen, Verzicht üben, Opfer bringen und leiden und andererseits genießen und sogar Überfluss haben dürfen? Vier Aspekte möchte ich nennen, die ich für wichtig halte, für wesentlich. Erstens die Bedürfnisse, die zu unserem Leben gehören. Zweitens die Gaben, also die Fähigkeiten und Neigungen, die uns gegeben sind. Drittens die Grenzen, die uns gesetzt sind. Und viertens und über allem die Liebe, die uns leiten soll und leiten darf. All dies gehört zu unserer Natur, ist uns von Gott gegeben. Wir sind erst wirklich rund, erst wirklich vollständig, wenn Bedürfnisse, unsere Gaben, unsere Grenzen und die Liebe eins werden. Ein ganz großes Sowohl als auch, das ist kein Entweder-Oder, ein großes Sowohl als auch, wenn das alles eins wird. Also, erst rund sind wir, wenn wir so werden, wie wir von Gott ursprünglich gemeint sind. Gott will nicht, dass wir uns selbst entsagen, sondern er will, dass wir ganz, ganz zu uns selbst finden und dadurch zugleich ganz zu Gott finden. Es war für mich eine Erlösung, als ich dies erkennen durfte. Denn es hat mir irgendwie so unterschwellig immer auch Angst gemacht. Muss ich mich sozusagen selbst verraten? Muss ich leiden, obwohl es mir zu schwer wird? Muss ich Aufgaben übernehmen, die mich überfordern oder mir vielleicht sogar gar nicht liegen, nur um Gott zu erkennen und seinen Weg zu gehen? Das hat mir auch Angst gemacht. Das war eine Erlösung, als ich erkannte, nein, der sanftmütige, demütige, liebevolle Gott, der hat mich so gemacht, damit ich so werde, wie ich bin, wie er mich gedacht hat. Also ganz, wirklich ganz zu mir selbst zu finden. Oder umgekehrt, wenn Gott und ich nicht wirklich eins sind, dann liegt das nicht etwa daran, dass mein natürlicher Wille falsch ist und erst einmal gebrochen werden muss. Nein, es liegt daran, dass ich auch zu mir selbst noch unterwegs bin, dass ich noch nicht ganz ich selbst bin, dass ich noch unvollständig bin. Von daher, ich glaube, wir alle sind immer und irgendwie dabei noch unterwegs. Wirklich vollständig bin ich, wenn die Liebe mein Leben bestimmt, die Liebe zu mir, und zwar so, wie ich bin, auch so unvollkommen und so unterwegs, wie ich noch bin. Die Liebe zu mir, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu Gott. Die Liebe ist die göttlichste aller Kräfte, die uns von Gott gegeben sind. Die muss Gott nicht erst so quasi in uns hineinbauen oder so, weil sie vorher gar nicht vorhanden war. Nein, die Liebessehnsucht ist Teil unserer Natur. Die Liebe ist Gott sei Dank unserem Wesen eigen. Egoistisch zu sein ist also eigentlich Selbstverrat und macht dich unglücklich. Ganz ich selbst zu sein und ganz mit Gott verbunden zu sein, das ist wahres Glück. Aber was hat es nun auf sich mit diesem Gleichnis vom Weizenkorn, das erst Frucht bringt, wenn es in die Erde fällt und stirbt? Das heißt doch, ich muss erst von mir selbst loskommen, mich selbst loslassen oder gar mein Leben hassen. Ist das ein Widerspruch? Nein, ich betone es noch einmal, das ist es nicht. Bei sich und bei Gott wirklich ankommen und sich selbst loslassen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wer wirklich angekommen ist, kann auch wirklich loslassen. Das heißt, das Ankommen und das Loslassen werden uns geschenkt. Und da ist es eben nicht so, dass dieses das Leben loslassen können bedeutet, auf mich selbst einzudreschen, bis mein Ich zertrümmert ist, sozusagen nur noch ein Haufen Asche ist. Nein, das Gegenteil. Angekommen zu sein, heißt, ich kann spüren, ich kann dieses Loslassen spüren, es wird mir gegeben, es ist kein Zwang mehr. Und loslassen heißt jetzt wird es ein bisschen paradox, heißt nicht unbedingt schon ganz angekommen zu sein. Auch dieses noch nicht angekommen sein, dieses Schwachsein, dieses Rebellieren oder was auch immer, auch das einhüllen zu lassen in Gottes Liebe, heißt auch ein Stück sich selbst loslassen. So wie Bonhoeffer schreibt in diesem Gedicht, aus der Haft. Wer ich auch bin, selbst wenn ich vielleicht ein Heuchler und Feigling bin, aber wer ich auch bin, dein bin ich, oh Gott. Das ist Loslassen, auch das. Zuweilen hat es eben einen hohen Preis, wenn wir die Liebe und damit das Glück nicht verraten wollen. Dann kann es passieren, dass Leid, Schmerz, ja sogar Tod und das Glück zusammengehören. Für mich war es einmal eine Entdeckung, als ich mich im größten Schmerz, als meine Seele regelrecht stumm vor Schmerz war, als ich mich fragte, bin ich jetzt unglücklich? Und meine Seele sagte, nein, ich bin glücklich. Es hat mich überrascht, ich hatte mit dieser Antwort nicht gerechnet. Glück und Schmerz sind kein Widerspruch, müssen es jedenfalls nicht sein. Schmerz muss nicht Verzweiflung sein. Auch im Schmerz aufgehoben zu sein, so wie es in dem schönen Lied heißt, in dir ist Freude in allem Leide. Also, aber noch einmal, es ist normal, wenn wir ganz entspannt in guten Zeiten unsere Bedürfnisse befriedigen und unseren Fähigkeiten und Neigungen folgen. Dafür hat Gott uns all dies gegeben. Und jeder hat etwas anderes bekommen. Und nicht jeder ist ein Dietrich Bonhoeffer oder ein Apostel Paulus. Und die Liebe wird uns immer wieder zwei Fragen stellen. Eine Frage hat jeder, auch jeder von uns, und zwar so wie er jetzt ist, hat jeder von uns einen guten Platz. Und darf jeder in Liebe so sein, wie er ist. Und die Liebe ist es, die uns auch sagt, wann Verzicht, Leid und Opfer dran sind. Die Liebe ist es, die uns sagt, wann wir dieses Leben hier lieben oder auch loslassen oder gar hassen sollen. Leben, das schön ist, das gelingt, das müssen und sollen wir nicht hassen. Was könnte es heißen, wenn Jesus sagt, das Leben auf dieser Welt hassen? Welches Leben, welche Welt meint Jesus? Sollen wir alle Welt, alle Menschen, alles Leben und uns selbst hassen? Ich denke, es geht um konkrete Situationen und um konkrete Verhältnisse. Jesus schaute, wenn er so etwas sagte, auf die Machtgier, auf das Unrecht und die fromme Heuchelei seiner Zeit. Das war für ihn unerträglich. Dietrich Bonhoeffer schaute auf Judenverfolgung, auf Völkermord, auf Gesinnungsterror der Nazi-Diktatur und auf seine eigene Ohnmacht und sagte vielleicht, ich hasse dieses Leben in dieser Welt. Deshalb ging er in den Widerstand, deshalb gab er sein Leben. Es geht also darum, dass wir uns berühren lassen, dass wir die Liebe zu uns sprechen lassen. Gelingt Leben? Ist Leben schön? Blüht Gerechtigkeit? Können Menschen und dürfen Menschen glauben und hoffen? Oder wird Leben zerstört? Fühlen Menschen sich verloren? Zerbrechen am Glauben, an der Hoffnung? Es ist vieles gut, aber auch vieles schlecht in unserer Zeit. Und so wird das wohl immer sein. Das Gute unserer Zeit dürfen wir lieben und es dankbar nehmen. Unrecht und Leid dürfen und sollen wir jedoch ganz klar ablehnen. Dass ich auch eben Leid und Unrecht miterlebe und dass ich mit meinem und dass wir mit unserem Leben auch ungewollt an Unrecht beteiligt sind, das schmerzt mich, das empört mich, auch wenn ich es nicht so einfach ändern kann. Aber lass dich berühren und du wirst fühlen, wann du die Schönheit des Lebens genießen darfst oder wann du der Fratze des Bösen mit Liebe und zugleich mit Empörung entgegentreten musst. Und nicht zuletzt, lass dich einladen, über den Tellerrand dieses begrenzten Lebens hinauszuschauen. Gott will, dass hier schon seine Liebe an vielen Stellen aufleuchtet, so wie wir es Gott sei Dank auch sehen dürfen. Auch wenn diese Welt immer wieder in das Böse hineingeworfen ist. Und das müssen wir eben auch sehen. Aber Gottes Welt ist, Gott sei Dank, nicht auf unser kleines Leben und Sterben begrenzt. Gott hat Größeres mit uns vor. Gott hat Größeres mit uns vor. Und darauf dürfen wir hoffen. Amen.